You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Ja, herzlich willkommen zu den Korax Antifa News. Wir wollen uns heute ein weiteres Mal mit der Kriminalisierung der privaten Seenotrettung beschäftigen. Das aber verbunden mit Aktivitäten, die sich gegen solche regressiven Tendenzen richten, nämlich das Konzept der Seebrücke. Außerdem wollen wir euch motivieren, am Wochenende zu einem Kongress nach Chemnitz zu fahren, zum antifaschistischen Jugendkongress.
Die erste Reaktion war tatsächlich, okay, jetzt geht's dann also los. Es war jetzt keine große Überraschung. Überrascht und schockiert waren wir, als das Schiff beschlagnahmt wurde vor einem Jahr. Dass Ermittlungsverfahren kommen würden, haben uns unsere Anwälte immer wieder gesagt. Die machen so einen großen Aufriss, also so Riesenermittlungen nicht, ohne dass hinterher auch Ermittlungen folgen, die dann wahrscheinlich auch in Anklagen münden.
Das sagt ein Besatzungsmitglied des Schiffs Juventa, der Organisation Jugend rettet. Das sagt Hendrik, einer, der nun angeklagt wird, weil er Menschen das Leben gerettet hat. Menschen, die den Weg übers Mittelmeer nach Europa gesucht haben. Allein in den letzten 20 Jahren sind Zehntausende Personen ums Leben gekommen. Ums Leben gekommen beim Versuch, das Mittelmeer zu überqueren. Die Opfer sind zum großen Teil unbekannt. 2 von 3 Personen bleiben ohne Namen und ohne Identität. Um zu verhindern, dass noch mehr Menschen ihr Leben verlieren, initiierten in den letzten Jahren immer mehr zivile Organisationen Rettungsmissionen. Unter anderem auch die Organisation Jugend rettet, die ihr Schiff Juventa in See brachte. Doch vor über einem Jahr wurde die Juventa beschlagnahmt vom italienischen Staat. Nun hat vor einigen Wochen die Staatsanwaltschaft offiziell Ermittlungen eingeleitet gegen 22 Personen, unter anderem auch Henrik, den wir gerade gehört haben. Den Personen wird vorgeworfen, durch ihre Rettungseinsätze sogenannte illegale Einwanderung begünstigt zu haben. 10 der Betroffenen sind Besatzungsmitglieder der Juventa. Ihnen drohen jetzt teilweise mehr als 15 Jahre Haft.
Auch wer auf der Liste steht, war jetzt nicht so die Riesenüberraschung, weil ja aus den Akten der Beschlagnahmung hervorgeht, was sie sich da versuchen zu konstruieren und um welche Missionen es genau geht. Und da waren ja also alle 10 Personen quasi waren auf diesen Missionen mehr oder weniger beteiligt. Und von daher war jetzt die Überraschung nicht so groß. Natürlich muss man trotzdem schlucken, wenn man das Strafmaß hört. Und 15 Jahre, das ist die normale Höchststrafe bei uns, auch ein verschärfender Fall, sodass es teilweise tatsächlich bis zu 20 Jahren werden können. Und eben auch eine horrende Geldstrafe, also 15.000 Euro pro illegal eingeschleuster Person. Wenn man mal die 14.000 nimmt, die wir mit der Juventa gerettet haben, sind das bis zu 210 Millionen Euro. Keine Ahnung, wie die das am Ende berechnen wollen.
Die Mitglieder der Juventa-Crew weisen die Vorwürfe zurück. Sie verurteilen die Kriminalisierung ziviler Rettungseinsätze. Und tatsächlich müssen sie sich vor Gericht dafür verantworten, dass sie Menschen gerettet haben. Damit hat für die Crew der Juventa Europa erneut einen politischen und moralischen Tiefpunkt erreicht. Und man kann sich durchaus die Frage stellen, in was für einer Welt man eigentlich lebt, wo es kriminell ist, Leben zu retten.
Wir haben nichts Illegales getan. Also wir haben tatsächlich geltendes Recht eingehalten und auch dafür gesorgt, dass es eingehalten wird. Also wir haben Menschen aus Seenot gerettet und das ist eine Pflicht. Das steht so im Völkerrecht, das steht so im Seerecht. Daher ist das, was wir getan haben, vollkommen legal im Gegensatz zu dem, was die EU jetzt tut. Nämlich die EU agiert ja gerade illegal, indem sie quasi Menschen illegal zurückführen lässt in Länder, aus denen sie geflüchtet sind, anstatt sie aufzunehmen und bei der Seenotrettung zu helfen. Und stattdessen behindert die EU aktiv die Seenotrettung und das ist absolut illegal.
Zuerst wurden systematisch Nichtregierungsorganisationen diskreditiert, kriminalisiert, ihre Schiffe aus dem Verkehr gezogen. Mittlerweile geht es darum, durch strafrechtliche Verfolgung diejenigen einzuschüchtern, die es noch wagen, mit Menschen auf der Flucht solidarisch zu sein, ja mehr noch, direkt einzugreifen. All diese Entwicklung schränken den Handlungsspielraum ziviler Organisationen enorm ein.
Wir erklären ganz klar, was wir getan haben, warum wir es getan haben, wer wir sind, warum wir dahin gegangen sind. Und alle Vorwürfe, die gegen uns bisher erhoben wurden, wegen deren ja die Juventa beschlagnahmt wurde, sind ja mittlerweile auch widerlegt worden. Also es gibt von Forensic Architecture, das ist eine Gruppe von der University of London, glaube ich, also auf jeden Fall einer englischen Universität, die hat die ganzen Vorwürfe mal minutiös aufgearbeitet und komplett widerlegt. Dazu gibt es ein Video online, wo das alles ganz klar widerlegt wird. Und für uns ist eigentlich, also wir müssen in die Öffentlichkeit gehen, wir müssen Spenden sammeln, um die Prozesskosten zu decken später. Wir haben uns natürlich mit anderen unterhalten, die von sowas schon mal betroffen waren. Also die Cap Anamur ist da ein klassischer Fall. 2004 ist die ja beschlagnahmt worden. Das war alles sehr, sehr ähnlich tatsächlich. Der Prozess zog sich über Jahre hin, das Schiff war beschlagnahmt. Die Kosten waren am Ende fast 1 Million Euro. 900.000 Euro musste quasi die Organisation aufbringen. Am Ende wurden alle freigesprochen. Aber das Ziel der Kampagne war natürlich, diese Seenotrettung durch private NGOs damals schon zu kriminalisieren und Leute abzuschrecken, das wieder zu tun. Nun ist der Unterschied zu damals tatsächlich, dass Italien jetzt einen faschistischen Innenminister hat. Und von daher würde ich jetzt davon ausgehen, also natürlich sind die Vorwürfe haltlos und wir rechnen nicht mit einer Verurteilung, aber die politische Situation ist natürlich gerade eine andere als 2004.
Es sind drastische Maßnahmen, die unter anderem gegen die Crew der Juventa ergriffen werden. Maßnahmen, die es auch schon gegen tunesische Fischer gab, die dafür haftbar gemacht werden sollten, dass sie Geflüchteten das Leben gerettet haben. Dies alles geschieht, um Menschen daran zu hindern, jene Verantwortung zu übernehmen, die europäische Regierungen längst nicht mehr auf sich nehmen wollen. Immerhin erklärten in den letzten Wochen und Monaten zunehmend deutsche Städte, dass sie Geflüchtete in Not aufnehmen wollen.
Das ist ein sehr, sehr schönes Symbol, wenn sich Städte tatsächlich dazu bereit erklären, Flüchtende aufzunehmen. Natürlich hängt es am Ende aufgrund der Rechtslage am Innenminister Seehofer, ne, also die Leute quasi nach Deutschland zu holen. Aber es ist natürlich ein Zeichen, wenn mehr und mehr Städte sagen, ey, wir sind aktiv dafür, wir wollen die Leute hier haben, wir wollen sie aufnehmen, wir wollen Menschen auf der Flucht helfen. Von daher finde ich es ist natürlich symbolisch, aber es ist ein sehr schönes Symbol und ich, wenn es genug Städte machen, habe ich auch ein bisschen die Hoffnung, dass sich vielleicht auch ein bisschen was ändert.
Allein, es ist äußerst zweifelhaft, ob aus Seenot gerettete Geflüchtete zukünftig überhaupt noch nach Europa gebracht werden. Im Sommer gab es Beschlüsse des EU-Rats. Wenn man sich das Abschlussdokument dieses EU-Ratsgipfels ansieht, dann wird da offen davon gesprochen, dass es sogenannte regionale Ausschiffungsplattformen geben sollen, die nicht in Europa stationiert sind. Diese Möglichkeit wird geprüft von der EU und das heißt, dass aus Seenot gerettete Geflüchtete zukünftig nicht mehr nach Europa gebracht werden, sondern wieder zurück in nordafrikanische Staaten.
Diese Ausschiffungszentren, das ist ja Kolonialismus pur. Also ich meine, da will Europa in den Ländern der nordafrikanischen Staaten Zentren einrichten, wo sie dann entscheiden, ob Leute nach Europa kommen oder nicht. Das finde ich ein bisschen absurd tatsächlich. Sie sollten einfach legale Einreisewege schaffen, damit wäre das ganze Problem gelöst. Dann müssten Leute auch nicht eine Flucht auf sich nehmen, auf der sie Leib und Leben riskieren, wo sie sowieso auch Tausende von Euros aufbringen müssen, um überhaupt diese Flucht finanzieren zu können.
Das sagt Hendrik, Besatzungsmitglied des Schiffs Juventa. Ihm drohen auch bis zu 20 Jahre Haft, weil er Menschen vor dem Ertrinken gerettet hat. An dieser Stelle kann man fragen, was tun? Und an dieser Stelle haben wir zwei mögliche Antworten. Das eine wäre, die Crew der Juventa zu unterstützen. Denn es liegt nun ein langjähriger und sehr kostspieliger Prozess vor der Juventa-Crew. Die zweite Möglichkeit sind vielleicht lokale Demonstrationen. Zu versuchen, dass auch die Stadt, in der ihr wohnt oder in der sie wohnen, sich bereit erklärt, gerettete Geflüchtete aufzunehmen. Auch in Halle gibt es eine solche Initiative.
Kommunen sind ja auch politische Akteure, ähnlich wie Landtag, Bundestag und so weiter oder auch auf einer kleineren Ebene natürlich Initiativen, Vereine, Einrichtungen und so weiter. Jedenfalls ist die Kommune hier eine und dann hier auch relativ groß, weil hier sind immer 239.000 Einwohnerinnen und Einwohner repräsentiert. Und die soll quasi mit einer politischen Stimme sagen, liebe Bundesregierung, EU-Staaten und so weiter, wir können mehr Geflüchtete aufnehmen, wenn dadurch das Leiden im Mittelmeer verringert wird. Und wir stehen auch dazu bereit und wir können das machen. Und wir fordern von euch, uns gefälligst unsere Arbeit zu machen, also Leute aufnehmen zu lassen, Leute zu integrieren, irgendwie Leute gut zu behandeln. Und fordern dafür von euch einfach nur, dass ihr einfach aufhört, die Grenzen zu militarisieren und die Leute ertrinken zu lassen. Also zum einen dieses politische Signal. Und ich glaube, es gibt ja auch Kommunen, die da schon vorgelegt haben. Düsseldorf, Bonn, Berlin und so weiter wurde das diskutiert und wurde auch schon verkündet, wir können mehr und wir wollen mehr. Und wir finden eure Politik zum Kotzen, also sinngemäß. Und das soll Halle eben auch machen, das soll Halle auch klar kommunizieren. Das ist der eine Punkt. Ich glaube auch, das hätte eine gewisse Wirkung, zumindest hier in der Region, wenn irgendwie Oberbürgermeister und Stadtrat das gemeinsam verkünden. Und der andere, der etwas konkretere Punkt ist, dass Halle halt prüfen soll, sich diesem Bündnis solidarischer Städte anzuschließen und eben gucken soll, ob es vielleicht möglich ist oder wo es möglich ist, tatsächlich Asylbewerberinnen, auch die von der Abschiebung bedroht sind, auch die einen ungeklärten Aufenthaltsstatus haben, die Möglichkeit zu geben, gleichberechtigt hier zu leben. Also in New York sind natürlich ein bisschen andere Gesetze, aber in New York als Kommune soll sowas eingeführt werden wie ein Bürgerausweis, wo sich Leute damit ausweisen können, die tatsächlich keinen Aufenthaltsstatus haben. Eben die Möglichkeit, damit die Leute die Möglichkeit haben, zum Beispiel Arztbesuche zu kriegen, irgendwie im Straßenbahn zu fahren zum Beispiel, ohne direkt irgendwie eingesperrt und verhaftet zu werden und so weiter. Und solche Sachen soll Halle auf jeden Fall prüfen, dass es da eine Möglichkeit geben muss, damit die Leute eben auch gleichberechtigt aufgenommen werden, die schon hier sind und die dann noch kommen sollen.
Ja, das Bündnis Seebrücke Halle will, dass sich die Stadt Halle als solidarische Stadt zeigt und mehr Geflüchtete aufnimmt, die über das Mittelmeer nach Europa kommen. In der kommenden Woche soll dem Stadtrat in Halle eine Petition überreicht werden, mit der Aufforderung, es anderen Städten gleich zu tun, zum Beispiel Düsseldorf oder Bonn. Von der Initiative Seebrücke Halle haben wir eben Lukas Wanke gehört und wir hören ihn ein weiteres Mal.
Wir haben bei unseren bisherigen Aktionen noch immer Spenden gesammelt, konkret für Jugend rettet e.V., wo wir dann hoffen, dass es in die Seenotrettung reinfließt, die halt noch ermöglicht wird oder zum Beispiel in Prozesskosten für die Seenotretter, die natürlich dann weitermachen sollen. Also es ist eben immer dieses Zwischenspiel zwischen informieren und irgendwie eine Politik versuchen zu machen und das andere eben diese konkrete Unterstützung. Also da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Möglichkeiten, die jeder und jede auch wahrnehmen kann.
Wir wollen hier in den Antifa-News schließen mit einem Veranstaltungstipp. Es lohnt sich, am kommenden Wochenende nach Chemnitz zu fahren, nach Chemnitz zum antifaschistischen Jugendkongress. Genauer, der Kongress geht eigentlich schon heute los und findet statt im AJZ Chemnitz.
Der antifaschistische Jugendkongress oder auch kurz der JUKO, den gibt es jetzt schon im dritten Jahr. Vor 3 Jahren haben sich einfach Leute zusammengesetzt und haben überlegt, wir müssen irgendwie so ein bisschen sowas wie antifaschistische Jugendbildung in Sachsen machen und vor allen Dingen für Jugendliche, die jetzt nicht in den 3 großen Städten wohnen, sondern auch eher im ländlichen Raum oder in Klein- und Mittelstädten. Und dann haben sich so antifaschistische und antirassistische Initiativen in Sachsen zusammengesetzt und eben diesen Kongress organisiert. Und jetzt gibt es ihn halt im dritten Jahr und es ist ja ein klassischer Bildungskongress, also mit vielen Workshops, Podiumsdiskussionen, einer Lesung und eben so ein Raum für die Jugendlichen, sich zu informieren, zu diskutieren und sich aber auch zu vernetzen und zu gucken, was gibt es denn noch so für Initiativen und für Gruppen.
Das Themenangebot der Workshops auf diesem Kongress ist breit gestaffelt. Es geht um den Aufbau und die Stärkung antifaschistischer Strukturen, um Strategien gegen rassistische Mobilisierung, um Layout für Flyer und Kampagnen, um Tipps für Öffentlichkeitsarbeit und um viele andere praktische Dinge. Aber auch die Theorie soll nicht zu kurz kommen, von Anarchismus über Feminismus und Reproduktionsarbeit bis zur Faschismustheorie. Die Podiumsdiskussion des Kongresses beschäftigt sich mit einem Thema, das all jene kennen, die vom Land kommen. Das Problem, dass Strukturen vor Ort regelmäßig wieder zusammenbrechen, wenn die meisten Leute einer Generation dann doch in die große Stadt gezogen sind.
Also wir haben Vertreterinnen und Vertreter von verschiedenen Gruppen eingeladen zu der Podiumsdiskussion und einfach so, dass die Leute mal ihre Erfahrungen schildern und wir mal der Frage nachgehen, warum klappt es denn nicht, dass diese Gruppen sozusagen die nächste Generation wieder mobilisiert kriegen, dass die Gruppe an sich bestehen bleibt. Weil ich meine, es ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass Leute, die auf vielleicht in einer Kleinstadt in Leisnig oder Döbeln oder so aufwachsen, dass die dann, wenn sie mit der Schule fertig sind, dann irgendwann in die große Stadt ziehen. Das sind ja ganz profane Gründe. Oft die Leute wollen studieren, das geht nun mal da nicht. Aber dann ist die Frage, warum schafft es die Gruppe nicht, dann die nächste nachfolgende Generation für sich zu begeistern? Warum das immer so oft zu Personen gebunden.
Die Werbung für den diesjährigen antifaschistischen Jugendkongress geht einher mit einem Aufruf zur Solidarisierung mit dem AJZ Chemnitz, dort wo der Kongress stattfindet. Auf der Homepage des JUKO findet sich eine Soli-Erklärung für das AJZ. Der Hintergrund hat auch mit den rechten Strukturen vor Ort in Chemnitz zu tun.
Der Kohlmann von Pro Chemnitz hat ja vor allem das AJZ, in dem der JUKO stattgefunden hat, auf den Kieker genommen. Wurde unterstützt von der AfD-Fraktion, der CDU-Fraktion, um dem AJZ die Fördergelder zu kürzen. Das wäre natürlich ein Desaster für das AJZ. Das AJZ macht hervorragende Jugendarbeit. Die brauchen die Fördergelder dafür. Und das konnte zum Glück abgewendet werden. Und wir sind dem AJZ total dankbar, dass wir auch dieses Jahr wieder den JUKO im AJZ machen können. Und wir haben auch unter anderem deswegen diese Soli-Erklärung geschrieben und veröffentlicht, um einfach unsere Solidarität mit dem AJZ auszudrücken und dass wir auch das halt schon was Besonderes sehen, dass wir das da machen dürfen und nicht so als gegeben hinnehmen.
Wenn ihr euch mit dem AJZ Chemnitz solidarisieren wollt und wenn ihr euch über das Programm des antifaschistischen Jugendkongresses in diesem Jahr informieren wollt, dann findet ihr das alles unter timetoact.noblogs.org. Heute beginnt der JUKO 2018, also hin da.